Forum Wirtschaft zwischen Corona, Inflation und Krieg. Im Frühjahr, Sommer dieses Jahres wird die Welt wieder in Ordnung sein, hofften wir. Und dann kam alles anders. Wir haben jetzt Krieg in Europa. Corona ist noch nicht überwunden, die Inflation galoppiert. Die Wirtschaft steht vor schweren Zeiten. Darüber wollen wir jetzt im Forum reden. Meine Gäste sind Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, Frank Huster, Hauptgeschäftsführer des DSLV, Bundesverband Spedition und Logistik, Christian Matschke, Vorstandsvorsitzender der Chemischen Industrie Nordost und Produktionsvorstand von Berlin Chemie und Jörg Steinbach, Wirtschaftsminister von Brandenburg. Ja, schön, dass Sie da sind, dass Sie in diesen schweren Zeiten doch noch kurz Zeit haben, mit uns zu reden. Darüber freuen wir uns sehr. Ja, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat nun die Frühwarnstufe im Notfallplan für Gasversorgung ausgerufen. Was bedeutet das eigentlich? Herr Fratscher, können Sie uns das erklären?
Es gibt drei Stufen in diesem Notfallplan. Die erste Stufe ist jetzt das Frühwarnsystem. Das heißt, die Produzenten, die Energieversorger müssen letztlich regelmäßig berichten, wie ist die Situation. Gibt es dort Engpässe? Aber es ist nicht mehr. Also der Staat greift noch nicht ein und sagt, wir müssen jetzt irgendwie Gas rationieren. Und so gesehen ist es jetzt erstmal, wie der Begriff sagt, Frühwarnung, ein Signal, wir müssen aufpassen, aber nicht mehr. Das heißt für uns Menschen, Konsumentinnen und Konsumenten, erstmal keine Einschränkung. Wir können weiterhin Auto fahren, so schnell wie wir wollen auf der Autobahn, wenn es kein Tempolimit gibt. Also erstmal keine Änderung, aber eine Warnung.
Aber es wird dann doch so sein, wenn es mal zu dem Fall kommt, wer wird denn als erstes beliefert noch mit Gas zum Beispiel, Herr Steinbach?
Na, wir sind ja wirklich noch weit davon entfernt. Also wir haben diese Alarmstufe noch dazwischen und auch diese Alarmstufe ist erstmal noch ohne direkte Eingriffe, sondern ist nur noch mal eine Verstärkung dessen, was wir jetzt machen, gehört vielleicht auch noch zu dieser Stufe dazu, der Aufruf an jeden Einzelnen, durchaus ein bisschen den eigenen Verbrauch mal sich kritisch anzugucken und vielleicht auch dazu beizutragen, dass die derzeitigen Reserven nicht schneller abnehmen, als unbedingt notwendig ist. Dann gibt es, wie gesagt, die nächste Stufe. Und wenn es wirklich zu einem Versorgungsengpass kommen sollte, dann ist klar, Priorität hat die Versorgung der kritischen Infrastruktur, sprich also Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser und Ähnliches. An zweiter Stelle ist dann die Bevölkerung und die, die am ehesten dann Abstriche machen müssen, ist die Wirtschaft bzw. die Industrie.
Ja, Herr Matschke, wären Sie da ja sicherlich auch von betroffen, wobei ja gerade die Chemie ganz viel Gas braucht, nicht?
Ja, das ist richtig. Also wir hoffen natürlich, dass dieser finale Plan nicht eintritt, weil gerade hier im Nordosten wir sehr abhängig sind von russischem Gas und Öl, nämlich zu 100% quasi. Und wir brauchen das auch dringend, weil wir chemische Vorstufen produzieren, die auch in anderen Industriezweigen gebraucht werden.
Die große Frage ist ja, wird Russland einen Lieferstopp verhängen? Ja oder nein? Das ist natürlich jetzt ein bisschen Glaskugel. Aber als ich das jetzt gehört hatte, Ausrufung dieser Frühwarnstufe, da habe ich mir gedacht, vielleicht ist es so, dass die Politik es doch für wahrscheinlicher hält, dass Russland den Gashahn zudreht. Herr Fratscher.
Ja, es gibt erste Indikationen. Russland hat ja vor ein paar Wochen gesagt, sie wollen jetzt Zahlungen nur noch in Rubel haben für Gas. Die G7, also die großen 7 Industrieländer der Welt, Deutschland darunter, hat gesagt, machen wir nicht. Herr Putin hat jetzt langsam zurückgerudert, gesagt, das wollen wir jetzt nicht zum 1. April umsetzen, wie ursprünglich angekündigt, sondern wir warten jetzt erst einmal ab. Aber ich sehe das als, viele sagen, das ist ein Versuch der Umgehung der Sanktionen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wirklich eine Indikation, eine Drohung, eine explizite Drohung. Wir schalten euch das Gas ab, weil ihr eben nicht in Rubel bezahlen könnt. Rubel, das muss man sich so vorstellen, Sie können nicht zur Bank gehen und sagen, gib mir mal bitte ein paar tausend Rubel, ich möchte damit irgendwo hinfahren. Also diese Währung ist nicht so leicht konvertierbar. Und meine Befürchtung ist, dass das russische Regime letztlich einen Vorwand benutzen will, um zu sagen, ah, die zahlen uns nicht. Deshalb stoppen wir die Lieferung und das russische Regime weiß ja sehr wohl, dass wir verletzlich sind. Ja, wir haben eben gehört, 100% Abhängigkeit von Gas bei wichtigen Industriezweigen und Putin weiß, dass wir erpressbar sind. Wir haben im Augenblick, und das macht mir große Sorge, Herr Steinmeier, Sie haben über die Speicher gesprochen. Die Speicher haben nur noch knapp 25%. Das ist verdammt wenig. Ist vielleicht nicht anders zu erwarten am Ende des Winters, aber es muss natürlich darum gehen, je weniger Reserven wir haben, desto erpressbarer werden wir. Und da ist meine große Sorge, dass im Augenblick in Deutschland zu wenig passiert, dass die Politik zu wenig tut, um sich eben darauf vorzubereiten. Denn es mögen nicht wir sein, die sagen, wir machen ein Embargo, wir wollen kein Gas mehr, sondern es mag Putin sein, der jeden Zeitpunkt nutzen kann, sagen kann, jetzt fließt nichts mehr.
Ich meine, das wird ja für Ihre Industrien auch so einschneidend sein, wenn es passieren würde, dass ich mir vorstelle, dass sich auch darüber Gedanken macht, Herr Huster. Ich meine, was glaubt Ihre Branche? Hofft man da nur oder redet man da nicht drüber oder man sagt, die Bundesregierung wird es schon irgendwie hinkriegen?
Also Hoffnung ist da, aber wir reden natürlich täglich darüber, wenn nicht sogar stündlich, und wir sind auch im ständigen Austausch mit der Bundesregierung in dieser Frage. Die Logistikbranche selber ist unmittelbar und mittelbar betroffen von ausbleibenden Gaslieferungen. Unmittelbar wäre sie betroffen, wenn sie ihre Logistikanlagen nicht mehr heizen oder kühlen könnte. Ich denke da an große frische Logistikläger, ich denke da an verderbliche Waren, an Pharmazieläger, die einen hohen Energiebedarf haben. Der wird teilweise schon mit Erneuerbaren gedeckt, aber da sind wir noch weit von entfernt, dass wir das flächendeckend machen können. Und ansonsten ist eine hohe Abhängigkeit vom Öl natürlich da, weil der Schmierstoff und Kraftstoff der Logistik, mit welchem Verkehrsträger auch immer, nehmen wir mal die Bahn außen vor, sind erdölbasierte Kraftstoffe. Und da sind wir natürlich schon in großer Sorge, dass hier Lieferungen von diesen Energiearten ausbleiben. Der Preis geht ja jetzt schon durch die Decke, also schon bevor die Knappheit wirklich da ist, sondern nur die Entwicklung in der Ukraine zeigt ja schon, dass die Märkte sehr nervös reagieren. Und das führt dazu, dass die Produktionskosten der Logistik massiv gestiegen sind. Und das müssen am Ende Industrie, Handel und dann auch die Verbraucher mittragen.
Herr Fratscher, wenn es zu einem Lieferstopp kommt, was würde das, wir haben das jetzt eben schon ansatzweise gehört, was würde das für die Wirtschaft bedeuten in Deutschland?
Es würde für die Wirtschaft erst einmal bedeuten, deutlich höhere Preise. Denn wenn Knappheit da ist, dann steigen die Preise. Und ich befürchte, das, was wir erlebt haben von Spritpreisen von 1,60 auf 2,30, jetzt mal als Beispiel des Liter, für den Liter Diesel, dass das nur die Spitze des Eisbergs war. Denn dann würden die Preise noch mal sehr, sehr viel stärker steigen. Das heißt, gerade auch Logistikunternehmen oder andere, die fixe Verträge haben, was sie zu liefern haben, zu welchen Konditionen, könnten damit in Schieflage kommen, weil sie eben sehr viel höhere Kosten haben. Das Zweite ist das, was Herr Steinbach eben angesprochen hat. Wenn es zu Engpässen kommt, dann wird natürlich für einzelne Unternehmen die Energie zuerst abgeschnitten. Das heißt, es kommt zu Stilllegung oder deutlich reduzierter Produktion. Heißt auch Arbeitslosigkeit oder Menschen müssen in Kurzarbeit gehen. Also es kommt dann letztlich auch wieder zu den Bürgerinnen und Bürgern, zu den Beschäftigten zurück. Viele haben das noch im Hinterkopf mit Kurzarbeit in der Corona-Pandemie. Ich hoffe nicht, dass es so schlimm kommt, aber ehrlicherweise weiß man das nicht, das kann man nicht sagen. Aber das ist so die Konsequenz, höhere Preise, weniger Produktion, damit natürlich ein Einbruch der Wirtschaft, von dem wir Konsumentinnen und Konsumenten eben auch betroffen sind. Und ist vielleicht nochmal der letzte Punkt, auch für uns bedeutet als Bürgerinnen und Bürger, heißt es natürlich weniger Kaufkraft. Denn wenn meine Löhne um 2-3% steigen, aber die Inflation, wie wir im Augenblick vermuten, dieses Jahr 7% oder mehr bedeuten könnte, heißt, wir haben weniger Kaufkraft, wir können weniger konsumieren. Und das trifft dann wiederum alle, auch im Einzelhandel, auch viele Unternehmen, die jetzt primär überhaupt gar nicht von der Energie abhängig sind, sondern einfach über diesen Effekt. Sprich, wird niemanden geben, der nicht betroffen ist.
Schauen wir uns doch mal an, was das für die zum Beispiel chemische und pharmazeutische Industrie bedeuten würde, wenn sie nichts mehr hätten. Sie sind ja zu 100% gerade hier Nordost, hatten Sie eben schon gesagt, vom russischen Lieferungen abhängig. Was würde denn jetzt passieren, wenn wir sagen würden, es gibt einen Stopp? Haben Sie da schon mal drüber nachgedacht oder müssten Sie auf der Stelle die Produktion einstellen oder haben Sie selber noch Reserven? Wie sieht das aus?
Für uns sind beide Themen ein Problem. Also hohe Preise sind ein sehr großes Problem. Der Wirtschaftsstandort Deutschland ist ja schon sehr teuer und die internationale Wettbewerbsfähigkeit leidet natürlich weiter, wenn wir Gas zu wesentlich höheren Preisen einkaufen müssen. Viel schlimmer ist es natürlich noch, wenn wir an Gas oder Erdöl überhaupt nicht kommen. Also hier ist es nochmal wichtig zu betonen, dass die pharmazeutisch-chemische Industrie Gas sowohl als Energieträger einsetzt, also wir produzieren damit Strom, wir heizen damit und wir produzieren zum Beispiel in der pharmazeutischen Industrie damit Wasserdampf. Mit dem Wasserdampf reinigen wir unsere Anlagen. Ist aber auch wichtig für uns beides, also Erdgas und Öl, als Rohstoff. Also zum Beispiel wird Erdgas zur Ammoniakproduktion verwendet, die wiederum bei Düngemitteln eingesetzt
genau,
werden.
Genau, das ist ja, Düngemittel war ja das große Thema, dass es dann kein Düngemittel mehr geben wird. Genau.
Sie fragten ja auch noch danach, wie weit die Reserven gehen. Es wird schon ein paar Tage gehen. Herr Steinbach wird das wahrscheinlich noch genauer wissen, aber ich sag mal mehr als 10 bis 14 Tage, davon gehe ich jetzt nicht aus.
Ja, vor allen Dingen ist ja auch die chemische und pharmazeutische Industrie eine Zulieferindustrie für andere Produktionen. Das würde denn ja auch im Prinzip gekappt werden, wenn Sie sagen, nach 14 Tagen müssen wir die Produktion stoppen.
Das ist völlig richtig. Ne? Da würde ein Dominoeffekt entstehen, wenn wir jetzt zum Beispiel Rohstoffe wie Plastik nicht mehr an die Automobilindustrie liefern könnten, hätte das entsprechende Folgen. Aber wir könnten es ja auch schon in der chemisch-pharmazeutischen Industrie sehen. Also die chemischen Kollegen machen die Wirkstoffe, die die pharmazeutischen Kollegen dann hinterher verpressen. Also nehmen Sie klassische generische Wirkstoffe wie Metformin zum Beispiel. Wenn die nicht mehr hergestellt werden könnten, wäre das ein Problem.
Und wie sieht es in der Logistikbranche aus? Ja, Sie könnten dann gar nicht mehr machen, oder?
Ja, es ist richtig. Also Logistik funktioniert ja zurzeit noch, aber Logistik oder der Güterverkehr an sich ist eine abgeleitete Nachfrage, wenn man nach der klassischen Lehre geht. Das heißt, Industrie und Handel produzieren, tauschen Waren aus. Wenn Industrie und Handel ihre Produktion runterfahren, hat die Güterverkehrsbranche nichts mehr zu tun. Also wir sind immer ein Frühindikator. Können Sie zum Beispiel am Maut-Fahrleistungsindex sehr schnell ablesen, wenn die Maut-Fahrleistung zurückgeht, ist ein klassischer Indikator dafür, dass Industrie und Handel ihre Produktion runterfahren. Haben wir in der Corona-Zeit alles erlebt. Wir haben aber noch einen nachgelagerten Effekt. Wir sind ja nicht nur abhängig vom Öl. Beispiel hier Düngemittel. Ammoniak ist ja auch der Grundstoff, dieser Harnstoff, um AdBlue herzustellen. In jedem modernen LKW, Euro 6 Diesel, das sind 90% aller Fahrzeuge unterwegs, sind mit Euro 6, können nur betrieben werden mit AdBlue. Gibt es hier zu einer Verknappung, die jetzt schon spürbar ist, droht auch ein LKW stehen zu bleiben, selbst wenn er den Sprit bezahlen könnte. Also diese Wechselwirkung, die ist immens.
Ja. Also alles hängt zusammen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, nicht, was dann passiert. Es könnte ja gar nichts mehr geliefert werden.
Aber jetzt muss ich doch mal ein ganz kleines bisschen bremsen an der Stelle. Wo ich im Augenblick bei dieser Diskussion ein bisschen Sorge habe, bei aller Ernsthaftigkeit des Problems, dass wir es im Augenblick in einer Form diskutieren, dass wir genau den Schwarmeffekt sozusagen gegebenenfalls auslösen. Und das ist eigentlich nicht notwendig. Ich stimme dem Kollegen an der Stelle zu, ich sag mal, die eigenen Reserven in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, die bewegen sich irgendwo in der Größenordnung von 14 Tagen. Das ist richtig. Die Bundesreserven haben eine deutlich größere Reichweite. Und das Entscheidende an der Stelle wird sein, dass man in den 14 Tagen nach einem solchen Stopp die Logistik tatsächlich so auf die Beine stellt, dass man eine einigermaßen vernünftige Ersatzversorgung an der Stelle hinkriegt. Deshalb warne ich ein bisschen davor, jetzt sozusagen uns, selbst wenn dieses kommen sollte, Sie haben es vorhin geschildert, Herr Putin hat es jetzt mal um 4 Wochen verschoben, das Thema, oder irgendwo dieser Größenordnung, aber dass sozusagen, wenn diese Meldung dann mal kommen sollte, jetzt gleich sozusagen dieser Panikeffekt an der Stelle einsetzt. Aber was ich vermeiden möchte, ist, dass der Eindruck, dass tatsächlich jetzt sozusagen nach 14 Tagen die Regale leer sind und daraus sich dieser Schwarmeffekt an der Stelle entwickelt, das wäre nicht notwendig, das ist nicht notwendig und das kann man auch tatsächlich mit ehrlicher Überzeugung sagen.
Ja, das ist natürlich überhaupt keine Frage, dass wir keine Panik brauchen und sonstiges. Dennoch, denke ich, muss man darüber diskutieren, so dass jeder sich eigentlich auch darauf einstellen kann. Und selbst der Bundeswirtschaftsminister hat ja gesagt, dass er befürchtet, wenn so etwas passiert, dass es zu Unruhen kommen könnte. Wie sehen Sie das?
Ich weiß nicht, ob es wirklich Unruhen in dem Sinne sehen. Ich habe erstmal die Sorge, dass in dem Augenblick, wo die Belastung des einzelnen Haushalts stärker spürbar wird, ganz schnell sich etwas mit der eigentlich dringend notwendigen Solidarität mit der Ukraine ändert. Im Augenblick sind alle bereit zu dieser Solidarität, aber für mich war schon ganz bezeichnend, als ich vor einiger Zeit eine Umfrage gesehen habe, auch im Zusammenhang hier gerade mit dem aktiven Embargo. Wie viele sind für ein aktives Embargo? 61%. Wie viele sind dafür, in diesem Zusammenhang persönliche Nachteile in Kauf zu nehmen? 35%. Ja? So.
Also müsste also, man ja auch darüber sprechen, ja, dass
also
es
das Embargo, Einschnitte geben kann. Die
also,
Ethik, die Moral ja. und so weiter, die soll umgesetzt werden, aber sie darf mich selber an der Stelle nicht betreffen. So, und das ist eigentlich für mich der Punkt, der fängt noch früher an. Also ich sehe im Augenblick jetzt keine Gelbwestenaktionen à la Frankreich hier, aber wir haben ein Problem mit der Solidarität zur Ukraine. Und das könnte an der Stelle leiden, wenn die persönliche Betroffenheit an der Stelle hochgeht. Und ich glaube, das ist etwas, da müssen wir an der Stelle aufpassen.
Forum Wirtschaft zwischen Corona, Inflation und Krieg. Wenn kein russisches Öl und kein Gas mehr durch die Leitung fließen, dann wird es düster in Deutschland. Aber die Politik versucht zu beruhigen. Russische Ölimporte könnten bis zum Sommer halbiert werden, so der Bundeswirtschaftsminister Habeck. Bis zum Herbst könne Deutschland komplett auf russische Kohle verzichten. Und beim Gas, ja, da wird es dann schwierig, könnte der Ausstieg weitgehend bis zum Sommer 2024 gelingen. Meine Frage hier an die Runde, beruhigt Sie das, dieser bisherige Plan vom Bundeswirtschaftsminister, Herr Huster?
Also grundsätzlich ja. Ich möchte noch mal kurz Herrn Steinbach beipflichten. Also wir dürfen keine Panik schieben und keine Panik verbreiten. Wir funktionieren ja noch als Gesamtsystem. Ich glaube, man darf die Psychologie aber nicht unterschätzen, der Märkte und der Menschen. Und deshalb ist es sicherlich auch Aufgabe der Wirtschaft, für Beruhigung zu sorgen. Den konkreten Plan, das ist ein bisschen Glaskugelblickerei. Ich denke schon, dass er bestimmte beruhigende Momente hat. Und das Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft wird entscheidend sein, wie wir weiter funktionieren.
Herr Fratscher, was halten Sie denn von diesem Plan? Würde das dann schon helfen?
Nein, es wird nicht ausreichen. Es ist natürlich völlig richtig, dass die Politik versucht, Sicherheit zu geben. Ich stimme Herrn Steinbach völlig zu sagen, Politik darf nicht irgendwie Panik oder sondern muss wirklich signalisieren, wir haben die Sachen unter Kontrolle. Aber zwei Punkte. Der erste Punkt ist, der Schaden ist ja schon zum Teil entstanden und wir sind uns alle einig, wir wollen keine Schwarmeffekte und diese Psychologie, aber das ist schon Realität geworden. Wir rechnen in diesem Jahr, dass die deutsche Wirtschaft um 2,5 bis 3 Prozentpunkte weniger wachsen könnte, also riesige Effekte. Und der Grund ist nur zu einem sehr kleinen Teil der Anstieg der Energiepreise. Das, was wir jetzt sehen, ist, dass Unternehmen einfach verunsichert sind. Und wenn Sie als Unternehmerin oder Unternehmer realisieren, im besten Fall wird es jetzt nicht noch mal schlimmer, im schlimmsten Fall wird es sehr viel schlimmer, dann halten Sie sich zurück mit neuen Investitionen. Und das ist genau das, was wir sehen. Und wenn Unternehmen weniger investieren, dann hat die Logistikbranche weniger zu tun, dann haben wir weniger Beschäftigung, die Menschen haben weniger Einkommen. Und die Sorge um diesen negativen Effekt erfüllt sich. Das sind sozusagen selbsterfüllende Erwartungen. Das ist der Grund, weshalb wir jetzt schon einen starken Einbruch sehen. Die Politik kann natürlich versuchen zu signalisieren, wir werden tun, was immer notwendig ist, um gegenzulenken. Nur ich befürchte, die Politik tut noch zu wenig bei der Vorsorge. Ich hätte mir ganz konkret gewünscht, wenn wir mal über das Paket der Bundesregierung sprechen, die 16 Milliarden Euro der letzten Märzwoche, wo man auch gesagt hat, wir wollen den Spritpreis deckeln, wir wollen 30% weniger für Benzin und wir wollen 15 Cent oder 17 Cent weniger für Diesel. Das ist sicherlich erstmal eine Entlastung, auch für die Unternehmen, gar keine Frage. Aber für mich da eigentlich das falsche Signal, sondern hier müsste man wirklich sagen, wir müssen jetzt anfangen, die Nachfrage zu begrenzen. Und zwar dort, wo es am wenigsten schmerzvoll ist. Und Herr Steinbach hat es eben angefragt. Alle sagen, ja, natürlich wollen wir ein Embargo gegen Ukraine. Aber nee, bitte, ich möchte nicht dazu beitragen. Es gibt Maßnahmen, nehmen wir mal das Thema Tempolimit 100 auf Autobahn. Hochemotionales Thema für uns Deutsche. Würde ungefähr 8% von Benzin und Diesel einsparen. 8% ist jetzt nicht 80%, aber das ist schon mal ein ordentlicher Beitrag. Und da würde ich mir wünschen, dass die Politik ein Signal setzt und sagen, wir müssen jetzt anfangen. Weil wir können nicht erst anfangen, wenn das Embargo da ist oder der Lieferstopp da ist, sondern wir müssen jetzt vorbeugen. Und da würde ich mir wirklich mehr Ehrlichkeit, mehr reinen Wein der Politik wünschen für die Menschen, zu sagen, wir müssen eigentlich jetzt anfangen, weil wenn wir erst im September oder Oktober versuchen anzufangen, dann kommt der Winter und dann sind wir noch erpressbarer, weil dann natürlich der Bedarf für Heizen massiv hochgehen wird. Und bis dahin müssen wir eigentlich uns autonomer aufgestellt haben, damit Putin nicht spätestens im September sagt, so, jetzt kommt der Winter, jetzt drehe ich den Gashahn zu.
Ja, Herr Steinbach, da kann ich Sie ja direkt als Politiker ansprechen. Müsste man den Verbrauchern jetzt schon klar machen, dass es zu Einsparungen kommen muss? Also zum Beispiel nicht mehr mit 180 oder 200 über die Autobahn rasen, vielleicht auch zu Hause ein bisschen Energie sparen. Das ist natürlich schwer für einen Politiker, aber würden Sie das machen, Herr Steinbach? Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Brandenburger darauf einzustimmen?
Ich glaube, dass es in Teilen notwendig ist. Da bin ich völlig hier, Bernhard Ratsch. Aber auf der anderen Seite, ich möchte mal ein kleines bisschen die Bundesregierung an der Stelle in Schutz nehmen. Also wir kommen aus einer Corona-Krise. Die Corona-Krise hat eine gesellschaftliche Diskussion hinter sich gebracht, was mit Eigenverantwortung an der Stelle läuft und wo staatlicher Eingriff sein soll. Und es gab große Aufschreie, dass wir viel zu kleinteilig und so weiter in die gesellschaftlichen Prozesse in dieser Krise eingegriffen haben. Und jeder kann sich im Augenblick seine eigene Meinung bilden bei 200.000 Neuinfektionen, ob jetzt der Übergang in die Eigenverantwortung eigentlich gerade der richtige Zeitpunkt ist. Aber es ist ja schlussendlich ein Ausfluss dieser Diskussion. Was wir bis jetzt gehabt haben, war ja im Prinzip ein, wenn wir beim Thema mal Benzinpreise oder Dieselpreise bleiben, war ja keine Verknappung, sondern dieses war ein Mitnahmeeffekt von bestimmten Konzernen und dem Börsenmechanismus, der sozusagen dahinter steckt. So, und jetzt an der Stelle zu sagen, also ich greife da sozusagen dirigistisch ein, egal ob es jetzt der autofreie Sonntag ist oder sonst irgendetwas, das ist schon die Frage. Ja, also wie weit appelliert man zunächst mal an die Eigenverantwortung. Ich hatte das vorhin auch ergänzt, was jetzt die Vorwarnstufe betrifft. Die Vorwarnstufe beinhaltet die Aufforderung an jeden Einzelnen, seinen eigenen Verbrauch sich anzugucken und im Prinzip zu einem sparsameren Verbrauch beizutragen. Ich glaube, dass die Politik schlussendlich erstmal gut beraten war, das in dieser Eskalation sozusagen zu betreiben und zu sagen, in dieser ersten Runde, wir kümmern uns um die besonders sozial Bedürftigen, die an der Stelle damit nicht klarkommen. Thema Wohngeld, Thema Spritzuschüsse und so weiter und so fort. An der anderen Stelle ist erstmal Eigenverantwortung gefragt, auch Eigenverantwortung im Umgang bitte mit diesen Benzinpreisen. Also insofern Vorsicht an der Bahnsteigkante, es ist eine Güterabwägung und ich glaube, der Weg war richtig, den wir gegangen sind.
Gut, wir sind ja nicht nur vom russischen Öl abhängig, sondern auch von einer weltweiten Lieferkette, die durch Corona durchbrochen wurde. Und mit dem Krieg haben diese Lieferengpässe ja noch zugenommen. Meine Frage jetzt an die Unternehmer hier. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal erklären würden, wie es zu diesen Lieferengpässen bei Ihnen gekommen ist und was das für Auswirkungen hatte. Herr Matschke.
Ja, man kann zum Beispiel Verpackungsmaterialien nehmen. Über eine längere Zeit war Holz knapp. Und zwar konnten auch die Betriebe zum Teil nicht so viel Holz verarbeiten aufgrund der Corona-Situation. Mitarbeiter waren krank. So, und darüber steht erstmal nicht das zur Verfügung, was man eigentlich braucht, um dann hinterher das fertige Produkt herzustellen. Ne, und dann kamen da noch ein paar Logistikprobleme dazu. Wir können uns alle daran erinnern, wenn wir jetzt mal an die globalen Lieferketten denken, dass Container im Jahr 2021 auf dem Weltmarkt sehr knapp waren, weil dann auf einmal wieder mehr produziert wurde. Nicht genügend Container da waren.
Die waren an der falschen Stelle,
genau,
nicht?
Genau, waren dann an der falschen Stelle. Das reguliert sich über die Zeit wieder. Also da bleibe ich optimistisch. Außerdem sind ja die meisten Unternehmen, wie man so im Englischen so schön sagt, double gesourced. Also wir haben im Regelfall mehrere Lieferanten für Kernprodukte.
Das wollte ich gerade fragen. Wie gehen Sie denn damit um? Suchen Sie sich denn neue Lieferanten auch?
Ja, sicher. Wir sind immer wieder auch auf der Suche nach neuen Lieferanten, wenn es Schwierigkeiten gibt. Aber es ist auch wichtig, mit den alten Lieferanten vor allen Dingen im Gespräch zu bleiben. In Krisenzeiten zählt eigentlich immer auf Sicht fahren und eine gute Kommunikation. Und darüber kann man dann schon auch einiges aussteuern.
Ja, Herr Huster, die Logistikbranche hat es ja auch natürlich hart getroffen. Was ist Ihnen passiert in dieser Corona-Zeit und die ja leider auch noch nicht beendet ist und jetzt haben wir Krieg, da gibt es noch größere Probleme. Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen, mit was Sie zu kämpfen hatten. Ja.
Also zunächst muss man sagen, die Logistikbranche ist exzellent durch die Corona-Zeit gekommen, weil die Nachfrage nach wie vor sehr hoch war. Es gab Nachholeffekte, die immer wieder im Nachgang zu Lockdowns in China zu überproportionalem Mengenwachstum führten. Also wir können uns eigentlich gar nicht beklagen. Wir haben die Corona-Zeit gut überstanden. Es gibt sogar Logistikunternehmen, die mit einem gigantischen Umsatz plus rausgekommen sind, weil die Systemrelevanz der Logistik sehr deutlich wurde. Ich muss dazu aber sagen, dass globale Lieferketten, insbesondere die maritimen Lieferketten, schon vor der Corona-Phase völlig aus dem Takt gelaufen sind. Das hat was mit Marktbewegungen und Konsortien zu tun, die auf der Reedereiseite sind. Die Reedereien haben durchaus das Recht, natürlich ihre Schifffahrtslinien dahin zu lenken, wo sie den höchsten Ertrag erwirtschaftet haben. Das haben sie gemacht und das führte dazu, dass es eben diese von Herrn Matschke genannten Verwerfung gab, dass das Leergut, also Container, an den falschen Stellen waren und einfach nicht nachgeliefert werden konnte. Das hat sich dann durch die Lockdowns in China verstärkt und dann sind die maritimen Lieferketten völlig aus dem Ruder gelaufen.
Da sind doch auch Schiffe, wochenlang lagen die da in den Häfen oder vor den Häfen und wurden nicht entladen und beladen. Insofern trifft es sie dann ja doch.
Ne? Genau, ja, China fährt eine sehr rigorose Corona-Politik, das heißt einer Inzidenzzahl, die von denen wir gar nicht für relevant gehalten haben, hier über einen Lockdown nachzudenken, wurden ganze Häfen geschlossen, ganze Produktionsstandorte. Und das hat zu einem gigantischen Stau geführt. Da gab es natürlich noch die Suezkanalkrise, wo ein Schiff querstand. Das hat dann auch nochmal Milliardenschäden dafür gesorgt, weil die Schiffe einfach sich gestaut haben. Und dann hat es wieder zu Abfertigungsstaus in europäischen, amerikanischen Häfen geführt. Und das führte zu einem kumulativen Effekt. Und jetzt haben wir noch die Kriegssituation, was beispielsweise dazu führt, dass als Reaktion auf europäische Embargos Russland den Luftraum gesperrt hat. Das führt dazu, dass durch Umroutungen, Personalplanungen, Einsatzplanungen bis zu 20% der Luftfrachtkapazitäten heute nicht mehr verfügbar sind, global betrachtet. Und das führt zu einer weiteren Verknappung der Laderaumkapazitäten, die dann letztendlich ihre Ausprägung auch im europäischen Landverkehrssektor findet. Ukrainische Fahrer, die in Polen angestellt waren, das sind über 100.000, sind jetzt nicht mehr verfügbar, weil sie entweder das Land nicht mehr verlassen dürfen oder im Kriegseinsatz sind. Das führt zu einer Rückholbewegung polnischer Fahrer, die wiederum bei deutschen Unternehmen angestellt waren. Und dieser Ketteneffekt, den spüren wir heute. 7% des europäischen Straßengüterverkehrsladeraums sind heute eingeschränkt. Und das heizt die Situation an. Die Logistik hat nach wie vor extrem viel zu tun. Also die konjunkturellen Effekte sind noch nicht angekommen. Angebot und Nachfrage könnten sich möglicherweise angleichen, wenn Unternehmen der Industrie ihre Produktion runterfahren. Und das wäre dann wiederum schädlich dann auch für die Logistik.
Glauben Sie, dass, wenn wir Corona überwunden haben, wir irgendwann mal wieder zu der alten Wirtschaftsordnung, so wie wir sie hatten, also zurückkommen können? Herr Matschke.
Also ich glaube nicht, dass Globalisierung per se nicht mehr stattfindet. Also die globalisierte Welt, glaube ich, kann sich nicht wieder in eine komplette Zentralwirtschaft zurückführen lassen. Aber es ist offensichtlich, dass die Industrie und der Handel über neue Beschaffungs- und Absatzwege nachdenken. Und das könnte natürlich zu einer Verkürzung von Beschaffungs- und Absatzketten führen. Aber die Prognose zu wagen, dass Globalisierung, ich glaube, Herr Fratscher wird da noch ein deutlicheres Bild zeichnen können, völlig zurückgefahren werden kann, kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen.
Sehen wir hier vielleicht das Ende der Globalisierung, so wie wir sie gekannt haben, Herr Fratscher?
Das Ende der Globalisierung, so wie wir es gekannt haben, ja, aber nicht das Ende der Globalisierung. Wir müssen realisieren, Globalisierung heißt Arbeitsteilung. Jeder macht das, in dem er oder sie relativ gut oder relativ am besten ist. Davon haben alle Volkswirtschaften profitiert, übrigens auch Russland. Deshalb überrascht es uns ja so sehr, dass in einer so global voneinander abhängigen Wirtschaft ein solcher Krieg noch möglich ist. Das ist, glaube ich, der Schock.
Darf ich mal kurz einhaken? Aber es wird doch wohl Tatsache sein, dass wir jahrzehntelang nicht mehr mit Moskau und mit Russland handeln werden, oder?
Ich würde das für richtig halten, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Der Fehler der letzten 10 Jahre gerade in Deutschland war, dass man sich in eine noch stärkere Abhängigkeit Russlands gegeben hat. Wir überweisen jeden Tag 1 Milliarde Euro in der EU an Russland für Energieexporte, über 300 Milliarden Euro im Jahr. Man sollte sich von Russland soweit es geht, unabhängig machen. Nur das hat irgendwo Grenzen. Dann ist die Frage China. China ist auch ein autokratisches Regime. Wir haben auch mit China zunehmend Konflikte. Und wir können nicht alles wieder selber machen. Und vor allem, wenn es um Rohstoffe geht, um seltene Erden geht, ist Europa und gerade Deutschland sehr arm. Wir brauchen diese Rohstoffe aus Ländern wie China und auch Russland. Deshalb, glaube ich, geht es nicht darum, wollen wir Globalisierung oder nicht, sondern es geht darum, sie erstens klüger zu gestalten und zweitens sozialer zu gestalten. Und klüger in dem Sinne, dass man, es ging eben schon darum, mehrere Anbieter, mehrere Zulieferer zu haben. Also der Begriff ist Resilienz. Man hat unterschiedliche Anbieter in unterschiedlichen Teilen der Welt, wenn einer oder zwei wegbricht, sodass man nicht sofort ein Problem bei den Lieferketten hat. Also das heißt auch mehr Redundanzen. Ja, das ist dann ein bisschen teurer, aber man hat eben dann die Möglichkeit, wenn irgendwo etwas schief geht, dann sich auch dagegen absichern zu können. Das Zweite ist mit dem Sozialer. Ich glaube, das, was wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben, ist eine Hyperglobalisierung, also eine Globalisierung, die auf soziale Aspekte innerhalb der Volkswirtschaften keinen Wert gelegt hat. Das ist, man muss realisieren, man muss zugeben, dass viele Menschen, gerade verletzliche Menschen mit geringem Einkommen in bestimmten Jobs, in den letzten 25 Jahren am stärksten gelitten haben, auch unter der Globalisierung. Also Globalisierung, Verlagerung ist nicht immer etwas Gutes. Man muss eben dort Maß und Mitte behalten. Wir sehen es beim Steuerwettbewerb. Die multilateralen Konzerne, ist es gelungen, ihre Steuerlast so zu verteilen, dass immer weniger bei den Regierungen, bei den Staaten ankommt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich glaube, diese zwei Dinge, klüger und sozialer, mehr Resilienz, mehr Widerstandsfähigkeit, das ist der richtige Weg, aber nicht weniger Globalisierung.
Aber es gibt natürlich auch die Befürchtung, dass es nachher zwei Blöcke gibt. Einmal die demokratischen Länder und dann die autokratischen Länder. Und dazwischen ist der eiserne Vorhang. Ja, Herr Matschke, das wird in einem Fachverband doch sicherlich auch diskutiert, gerade in der Chemie- und Pharmaindustrie. Sie sind weltweit aufgestellt. Da ist das ja natürlich wichtig zu wissen, was wird kommen, nicht?
Natürlich diskutieren wir auch über politische Entwicklungen. Aber die vorauszusehen ist dann doch schon sehr, sehr schwierig.
Was befürchten Sie denn?
Also ich gehe mal davon aus, dass die Globalisierung gerade in den Köpfen der Menschen auch über Grenzen hinweg weitergehen wird. Es wird sehr wichtig aus meiner Sicht sein, dass sie sich Jugend, dass sich Studenten weiter vernetzen, das Internet nutzen, all die Dinge werden aus meiner Sicht nicht weggehen. Was ich mir vorstellen kann, schon passieren kann, ist, dass sich Produktion weiter regionalisiert. Das ist ein Punkt, der sicher verstärkt kommen kann und kommen wird.
Hm. Herr Steinbach, da komme ich nach Brandenburg. Brandenburg hat ja riesige Erfolge, viele Ansiedlungen. Im letzten Jahr haben sie, glaube ich, 5000 neue Arbeitsplätze schaffen können. Also super. Aber da denkt man natürlich, da habe ich sofort dran gedacht und habe gesagt, Brandenburg profitiert davon, dass sich die Betriebe doch vielleicht nochmal anschauen, wo sie sich niederlassen, ist das sicher, und vielleicht auch mehr regionalisieren. Was würden Sie dazu sagen? Sehen Sie das so?
Ja, also Regionalisierung sehe ich auf jeden Fall. Ich sehe vor allen Dingen, dass man, glaube ich, gelernt hat, dass der billigste Gestehungskostenpreis nicht unbedingt das absolute Leitmotiv sein sollte. Das betrifft insbesondere, nehmen wir den Bereich der Arzneimittel. Bei bestimmten Arzneimitteln, glaube ich, haben wir auch gelernt im Rahmen dieser Lieferkettenproblematik, dass es wohl nicht so ganz schlau ist an der Stelle, wenn ich überhaupt keine Produktion mehr im eigenen Lande habe. Und so wird es für einzelne Produkte, für einzelne Produktportfolios, wird mit Sicherheit der Anspruch entstehen, das wieder regionaler zu produzieren. Was aber für Meyerhofer auch dazu gehört, das ist eben, was ich am Anfang gesagt habe, dann geht es nicht mehr nach dem Billigsten, dann werden die Gestehungskosten bei uns an der Stelle auch ein Stückchen höher sein.
Können Sie Betriebe nennen, wo Sie sagen, ja, die wären vielleicht ansonsten vielleicht woanders hingegangen mit Ihrem Standort?
Also ehrliche Antwort ist erstmal die, die jetzt zu uns gekommen sind, uns die diesen Erfolg beschert haben, die haben ein anderes Leitmotiv gehabt. Da war es tatsächlich an der Stelle das Thema des CO2-Footprints. Das ist wirklich erstaunlich gewesen, oder ist auch heute noch. Wir haben ja trotz Krieg und trotz Corona immer noch Investorenanfragen, um sich in Brandenburg niederzulassen. Und das Thema der Versorgung mit erneuerbarer Energie spielt tatsächlich eine wesentliche Rolle. Und ich könnte, weiß nicht, wie Herr Fratscher darüber denkt, aber ich könnte mir vorstellen, in ein paar Jahren haben wir einen weiteren Börsenbewertungsfaktor. Und das ist der jeweilige CO2-Footprint des Unternehmens. Das wird noch eine ganz andere Bedeutung haben. Und das war im Prinzip das größte Leitmotiv, was uns sozusagen geholfen hat, dass wir in Brandenburg einen überproportionalen Ausbau diesbezüglich hatten, dass wir in bestimmten Regionen im Prinzip Überschussstrom produzieren, wo wir jetzt froh waren, dass wir einen Abnehmer an der Stelle haben und dafür keine Redispatch-Kosten an der Stelle haben. Und das war an der Stelle viel, viel wichtiger. Das andere kommt jetzt erst neu hinzu. Aber da bin ich jetzt auch ganz frech und da sage ich, wenn die chemische Industrie oder die pharmazeutische Industrie nach Brandenburg kommen möchte, um für eine regionale Produktion. Ich habe noch ein paar Gewerbeflächen.
Ja, man muss Werbung machen, nicht? Für das, glauben Sie, dass es eine stärkere Regionalisierung geben wird, Herr Radfratscher?
Es wird sicherlich teilweise eine stärkere Regionalisierung geben, weil ja, es hat das auch mit Identität zu tun. Es hat auch zum Teil was mit Technologie zu tun. Nehmen wir mal das Beispiel 3D-Drucken. Mhm. Ja, also früher wurden Produkte hergestellt, die brauchten hunderte von Vorleistungen und Lieferungen aus verschiedenen Teilen der Welt. Heute können wir zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, Sportschuhe. Gibt es 3D-Druckmaschinen. Das heißt, sie brauchen gar nicht mehr irgendwo etwas billig produzieren, weil die Arbeitskräfte, weil eine Verlagerung gibt, das machen jetzt die Maschinen. Ja, das führt dazu, dass gewisse Produkte oder Produktionen wieder einheimisch passieren. Das ist ja eigentlich gut. Ne? Also ich will jetzt nicht die Logistikbranche das Geschäft
würde
wegnehmen.
Aber ich bin da ganz optimistisch.
Ich bin da ganz optimistisch. Irgendjemand muss ja auch den Rohstoff, das Granulat für den 3D-Drucker besorgen, beschaffen und den 3D-Drucker als solches, der muss ja auch irgendwo produziert und hergestellt werden. Also da sind wir sicher sehr kreativ.
Ja, ich wollte an dieser Stelle auch noch ganz gerne kurz auf die Konjunktur zu sprechen kommen. Wir haben am Anfang ja darüber gesprochen, was denn passieren würde, wenn die Gaslieferungen gestoppt würden. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Panik machen, nichts. Aber die Frage ist, wie wird sich die Konjunktur in dieser schwierigen Zeit entwickeln? Die Wirtschaftsweisen haben am Mittwoch ihre Prognose stark reduziert auf 1,8%. Herr Fratscher, wie sehen Sie das?
Das sehe ich ähnlich, aber ich befürchte, dass das ein optimistisches Szenario ist. Denn erst einmal 1,8% ist ja jetzt nicht schlecht. Es ist schlecht im Vergleich zu dem, was wir am Anfang des Jahres noch gesehen hatten. 4% Wachstum und mehr. Wir waren ja optimistisch. Wir vergessen ja gerne, dass die Wirtschaft sich in Deutschland ja noch nicht von der Corona-Pandemie wirklich erholt hat. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wie ich sagte, ich befürchte, dass das doch immer noch ein optimistisches Szenario ist. Denn die Annahme dahinter ist, es kommt zu keiner weiteren Eskalation im Krieg. Zweite Annahme, es kommt zu keinen systematischen Lieferengpässen. Dritte Annahme, es kommt zu keiner weiteren Explosion der Energiepreise. Also das, was dort in dieser Prognose 1,8% Wachstum für 2022 drin ist, ist, dass jetzt nichts mehr großartig schief geht. Und das, naja, es können so viele Dinge schief gehen. Es kann, wie gesagt, eine Eskalation des Krieges geben. Es kann die Lieferketten durch den Krieg unterbrochen werden. Wir vergessen gerne Pandemie in China. Auch da, wir haben eben über Lieferengpässe in der ersten, zweiten Welle der Pandemie gesprochen. Auch das könnte uns noch bevorstehen. Also ich hoffe, ich liege falsch, aber wenn alles gut geht, dann wäre es ja jetzt keine Katastrophe, aber wir müssen uns eben auch auf andere Szenarien vorbereiten.
Eine Zahl?
Ach, ich will keine
Zahl. Was sind Zahlen?
Also lassen Sie mich sagen, ich halte eine Rezession, also negatives Wachstum für dieses Jahr, für nicht extrem unwahrscheinlich. Also auch da muss man sich vorbereiten, dass wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit haben, wenn Chemieunternehmen nicht mehr produzieren können und damit Menschen in Kurzarbeit gehen müssen oder andere Unternehmen Vorleistungen nicht mehr bekommen oder die Logistikbranche, wie wir eben gesagt haben, keine Kapazität mehr hat. Also eine Rezession ist nicht ausgeschlossen, auch wenn, da will ich doch nochmal ein optimistisches Bild malen, aber die Politik hat eben auch sehr viele Instrumente, um dem entgegenzuwirken. Und das haben wir ja auch in der Pandemie gesehen. Deutschland hat eine sehr gute Wirtschaftspolitik gemacht. Und da wird die Politik reagieren müssen, um eben notfalls Schlimmeres zu verhindern.
Vielleicht mal zu den Unternehmern nochmal, Herr Matschke. Wie sieht Ihre Branche die Konjunktur in diesem Jahr? Meinen Sie, dass Sie da noch wachsen können oder rechnen Sie auch mit Rezessionen?
Also wir stehen vor definitiv herausfordernden Zeiten, wie das in Krisen immer so ist. Man kann nur auf Sicht fahren und Stück für Stück langsam gucken, wie es weitergeht. Das ist ganz offensichtlich. Wenn wir über den Tellerrand hinausschauen, haben wir einige herausfordernde Belastungen zu stemmen. Eben ist schon der CO2-Footprint genannt worden, also die Energietransformation steht vor der Tür. Da müssen wir was machen. Da müssen wir auch was machen im Sinn von Investitionen. Und das alles wird die Kosten belasten. Und da werden wir dann mal sehen, wie das weitergeht. Allerdings ist mein Ausblick insgesamt positiv. Wir haben in unseren Unternehmen so viele gute Leute, dass am Ende auch wieder Wachstum stehen wird.
Herr Huster, und wie steht es um die Logistik?
Also wenn ich eine positive Aussage aus der Industrie bekomme, bin ich natürlich auch positiv gestimmt für die Logistik. Denn dann gibt es ja logistische Herausforderungen und viel zu transportieren, zu handeln, zu kommissionieren und so weiter. Dennoch möchte ich das, was Herr Fratscher sagte, gerade auch sehr ernst nehmen. Wir haben natürlich Planungssicherheit viel als Stichwort. Und das auf Sicht fahren ist natürlich nichts, womit man langfristige Projekte angehen kann. Unsere Unternehmen wollen auch, das war eigentlich, also meine feste Überzeugung war es vor 5 Monaten noch, wir frühstücken jetzt die Corona-Krise ab und dann werden wir uns der ökologischen Transformation mit Hochdruck widmen müssen. Eine Herkulesaufgabe für unsere Branche, in neue Technologien zu investieren und am Ende des Tages emissionsfrei produzieren zu können. Übrigens eine Verpflichtung, die ja Deutschland eingegangen ist im Rahmen des Fit for 55-Pakets. Diese Herausforderung haben wir ja parallel auch noch abzuarbeiten.
Aber wenn Herr Fratscher zum Beispiel sagt, es könnte zu einer Rezession kommen, dann würden Sie das doch auch zu spüren bekommen.
Wir würden es zu spüren bekommen, natürlich. Deshalb sage ich es ja ausdrücklich, wenn die Industrie und Handel nicht mehr produzieren, der Handel nicht mehr so stattfindet, wird auch die Logistik zurückgefahren werden, das Güterverkehrsaufkommen wird sinken und die Transportleistung wird auch zurückgefahren. Das wird zu einschneidenden Ergebnissen auch in der Logistik führen, wenn das Szenario so eintritt. Wir wissen es ja nicht.
Und der einzige Stern ist denn Brandenburg, Herr Steinbach?
Also ich selber war auch todtraurig, war unabhängig von den menschlichen Schicksalen, die einen ja auch jeden Tag berühren, wenn man die Bilder sieht. Aber alleine schon auch im Vorfeld des Einmarschs haben wir ja schon Krisen gehabt, auch gerade am Strommarkt und Ähnlichem. Und ich habe damals an Herrn Habeck geschrieben, ich sehe die Bedrohung für die kleine und mittelständische Industrie in Brandenburg größer als durch die Corona-Krise. Und insofern, ja, ich bin sehr dicht bei Herrn Fratscher dran. Weiß nicht, ob es wirklich ein negatives Vorzeichen wird, aber wir werden eine große Delle kriegen. Aber wir müssen uns verabschieden, vor allem davon, dass wir Corona-Zeiten gerade wieder aufholen. Da waren wir mitten dabei. Da sind wir an der Stelle heftig unterbrochen worden. Wir haben in Brandenburg immer so eine Gemischtlage an der Stelle. Wir haben eine sehr kleinteilige Wirtschaft im Bereich der vieler Zweige. Die hat den Vorteil, dass sie meistens nicht stark außenwirtschaftlich orientiert ist. Das macht sie an manchen Stellen deutlich robuster als andere, die übergreifend sozusagen tätig sein müssen. Das hilft uns oftmals. Auf der anderen Seite stellt es die große Herausforderung dar, die gerade angesprochen worden ist. Also wir müssen, das ist so meine Vorstellung, wir müssen die nächsten 2, 2,5 Jahre sehr konzentriert sozusagen an der Lösung der akuten Probleme an der Stelle arbeiten. Auch im Sinne, was man noch machen kann, um es den Unternehmen etwas leichter zu machen. Wobei das ehrlich gesagt, das muss man auch sagen, schwieriger ist als bei Corona. Also bei Corona haben wir klare Kriterien gehabt. Das waren bestimmte Berufszweige. Man hatte Parameter wie 2G oder 2G plus und wer davon betroffen war. Und daran konnte man die Hilfen an der Stelle orientieren. In dieser Situation ist im Prinzip die Wirtschaft als Ganzes zu unterstützen. Das heißt, die Aufgabe in der Hilfe ist auch umso größer, viel, viel in der Dimension, viel, viel größer, als man sich vorstellen kann. Aber ich bin von Grund aus her Optimist und ich vertraue an der Stelle auf meine Brandenburger Wirtschaft. Sie war bis jetzt resilienter, als viele ihr zugetraut haben. Und wir schaffen das jetzt auch.
Ja, prima. Noch eine Sache. Ein großes Problem ist die Inflation. Und da hatten Sie vor Wochen mal, Herr Fratscher, die 10% in die Diskussion geworfen. Und ich war ganz erschrocken. Ich sagte, 10% nicht vorstellbar. Und jetzt ist die neue Inflationsrate für März rausgekommen. Und die liegt bei 7,3%. Und das soll denn so weitergehen?
Nein, hoffentlich nicht. Aber
also nach Ihren Prognosen dann schon. Also danach kämen dann ja 10.
Erstens mal muss man wirklich sagen, was wir im Augenblick machen, sind keine Prognosen, sondern Szenarien, sind Wenn-Dann-Analysen. Ja. Wenn dies und jenes eintritt, dann könnte das passieren. Und meine 10% oder bis zu 10% ist, wenn es zu einer Eskalation des Krieges kommt, beispielsweise wenn es zu einem Lieferstopp von russischem Gas kommt. Dann, glaube ich, müssen wir uns auf nochmals deutlich höhere Inflationszahlen einrichten, weil dann die Energiepreise nochmal stark ansteigen. Und was im Augenblick eingepreist ist, oder diese 7,3% ist jetzt im März 2022 im Vergleich zu einem zum März 2021. Das ist mit Unsicherheit behaftet, aber Tatsache ist, die Inflation wird hoch bleiben in diesem Jahr und übrigens auch im nächsten Jahr. Es ist nicht so, dass wir hatten ja noch im Januar gerechnet, dass im nächsten Jahr die Inflation wieder Richtung 2% oder 2,5% geht. Im Augenblick sagen wir wahrscheinlich eher 3,5%. Also auch da muss man ehrlich sein, der Krieg hat wirklich sehr viel verändert und wir werden uns noch mal 2 Jahre auf wirklich ordentlich klingt so positiv, aufrecht, zu hohe Inflationszahlen einrichten müssen. Und das ist ganz konkret für die Bürgerinnen und Bürger, heißt es, wenn ich 2% Lohnsteigerung bekomme, was in guten Zeiten oder 3% normal ist, aber ich habe eine Inflation von 4, 5, 6%, habe ich letztlich von der Kaufkraft am Ende des Jahres weniger in der Tasche.
Ja, über die Lohnpreisspirale wollen wir jetzt nicht reden, die dann ja wahrscheinlich auch in Gang gesetzt wird und die Inflation dann noch weiter steigern wird. Ein Stichwort wollte ich noch bringen, Stagnation. Sie haben gesagt, es ist eine Rezession möglich und die Inflation wird weitergehen. Werden wir eine Stagflation bekommen?
Ich glaube nicht. Wir werden dieses Jahr einen wirtschaftlichen Schaden haben, gar keine Frage. Ich glaube auch nächstes Jahr wird, also wir rechnen, dass diese Unterbrechung, diese Probleme bei Energie nicht nur kurzfristig sind, sondern wir rechnen sogar mit dem größten Effekt Anfang, Mitte 23, weil das ist ja, da ist ja ein richtiger Dominoeffekt. Ja. Aber trotzdem, auch nochmal das, was der Steinbach gesagt hat. Wir waren ja eigentlich letztes Jahr schon, oder auch im Januar bei den Unternehmensumfragen, haben die Unternehmen gesagt, wir haben Rekordaufträge. Wir könnten durchstarten. Ja? Also da ist viel Nachfrage, viel Potenzial da. Das ändert sich auch nicht so schnell. Und die Hoffnung ist, dass wenn die Pandemie vorbei ist und jetzt dieser Schaden des Krieges verarbeitet ist, dass die deutsche Wirtschaft auch wieder durchstarten kann. Das Potenzial der deutschen Wirtschaft ist da, aber im Augenblick wird das eben stark gebremst.
Dann schauen wir eben positiv in die Zukunft und sagen, die deutsche Wirtschaft wird das schaffen, gemeinsam mit der Politik. Aber wir wissen auch, es kommen harte Zeiten auf uns zu. Das war das Forum Wirtschaft zwischen Corona, Inflation und Krieg. Wir haben die Diskussion am 30.03. aufgezeichnet. Ich bedanke mich auch bei den Gesprächspartnern, dass sie hergekommen sind. Und vielen Dank für das Zuhören und tschüss.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.